Ja, jetzt ist wieder die Zeit, wo nicht nur ab und zu Herbstwetter ist, sondern wo man auch die Winterpneu muss drauf tun beim Auto. Und gestern war so ein Tag, wo man das machen konnte, wobei die meisten Leute machen zuerst, wenn dann der erste Schnee gekommen ist. Aber unser ältester Sohn, der Ruben, der hat ungefähr seit einem Monat sein erstes Auto. Und gestern haben wir schon geplant, werden wir bei ihm die Winterpneu drauf machen. Das haben wir auch gemacht, oder beziehungsweise er hat es selber müssen machen. Und sein Auto, wie alle Autos, hat ja, wenn man mit dem rumfährt, so fangen im Display rein, so verschiedene Lämpchen, die können leuchten. Und schon seit einigen Tagen leuchtet dort immer wieder, am Anfang, wenn man anstellt und die ersten Kilometer fährt, ein Lämpchen, das steht Service. Das heisst, man sollte den Service wahrscheinlich mal machen. Wobei, bei ihm kann man noch ein bisschen warten, das ist noch nicht so lange her. Und das ist mir in den Sinn gekommen, als ich das Bild hier gesehen habe, wo nämlich so eine Kirche drauf ist, wo ja auch ein Gebilde ist, wo etwas passiert und läuft und Motoren, sagen wir mal. Und da unten ist so ein Mechaniker dran, am etwas machen und nebendran der Pfarrer. Und der Mechaniker sagt, kein Wunder, dass die schlapp macht, die Kirche. Da ist ja seit Ewigkeiten kein Tropfen Gebetsflüssigkeit mehr nachgefüllt worden. Und wie so ist, bei so einem Service muss man ja gewisse Flüssigkeiten anfüllen. Zum Beispiel hat letzte beim Rubens im Auto ein anderes Licht geleuchtet und wir haben nicht gewusst, was es ist und dann haben wir nachschauen und dann ist gestanden Frostschutz. Also hat man müssen irgendeinen Pelter Deckel aufmachen, Frostschutzmittel, damit beim Kühler dann, dass die Flüssigkeit nicht irgendwie eingefriert im Winter. Und dann gibt es ja Ölwechsel und verschiedene Flüssigkeiten bei einem Auto. Und da jetzt also so einen Vergleich, eine Kirche braucht ab und zu Gebetsflüssigkeit oder braucht einmal einen Service. Und das habe ich gedacht, das machen wir heute. Ein Service bei uns, persönlich und als Gemeinde. Nämlich zu dem Thema Gebet. Unter dem Titel «Bittet, so wird euch gegeben». Ich bin natürlich auch drauf gekommen, weil wir haben ja einen Service gemacht vor der Sommerferien, indem wir ja etwa 60 Leute von euch oder aus unserer Mitte einen Umfragebogen gegeben haben, weil wir als Leitung haben wollen wissen, wie steht es da um unser Kirchli oder unsere Gemeinschaft und unsere Beziehung, unsere Struktur, unsere Leitung, Mitarbeit, Gottesdienst. Da werden ganz verschiedene so Faktoren abgefragt, die eben bei einer Kirche wichtig sind. Und wir haben wollen herausfinden, wo braucht es eben vielleicht ein bisschen neue Flüssigkeit oder etwas Reparatur oder müssen wir etwas verbessern. Und wir werden nach der Herbstferie dann am Donnerstagabend euch noch ein bisschen mehr informieren. Aber ich verrate euch schon mal, was bei uns, sagen wir, die schlechtesten Werte bekommen. Also insgesamt muss ich sagen, ist die Umfrage sehr erfreulich rausgekommen, weil wir sind bei all diesen 8 Werten, die man da untersuchen kann. Man vergleicht sich mit etwa 65.000 Gemeinden auf der ganzen Welt, die das auch untersucht haben. Und wenn man den Durchschnitt nimmt von dem, sind wir bei all diesen Werten schön über dem Durchschnitt. Das ist ja schon mal toll. Aber logischerweise, bei diesen 8 Werten gibt es etwas, was am tiefsten ist. Und das, was am tiefsten ist, ist der Wert, das heisst in dieser Umfrage so, leidenschaftliche Spiritualität. Das muss ich aber erklären, nehme ich an. Es meint meine persönliche Gottesbeziehung und wenn ich die pflege. Das hat zu tun mit Bibellesen, Gebet. Es hat zu tun aber auch mit, wenn ich über meinen Glauben zum Beispiel auch erzählen oder erlebe ich etwas mit Gott. Also Fragen sind sie. Und unter anderem hat sie dem Abschnitt zu dem Wert geheißen, Zeiten des Gebets sind für mich eine inspirierende Erfahrung. Hat man können nachrützeln von 1, 2, 3, 4, 5, ganz wenig oder ganz viel. Zeiten des Gebets sind für mich eine inspirierende Erfahrung. Und das ist einer der tiefsten Werte. Wie gesagt, wir sind immer noch durchschnittlich. Aber das ist einer der tiefsten Werte. Das heisst, wahrscheinlich müssen wir da bei dem Thema Gebet einmal ein bisschen einen Service machen. Und wir sind alle zusammen aufgefordert, auch die, die gar nicht in unsere Kirche gehen. Das ist ja auch eine persönliche Frage. Heute Morgen, bei dem, was ich versuche zu erklären, zu hören auf Gott, Jesus, wir hören auf dich, haben wir gesungen, wo gibt es einen Punkt, wo du bei mir einen Anstoss möchtest geben? Und mein Wunsch wäre, dass ich euch könnte ermutigen, das Vorrecht vom Gebet und Betten einfach wieder neu zu entdecken oder da und dort eben ein bisschen Bremse zu lösen oder Flüssigkeit nachzufüllen, damit im persönlichen und auch in unserer Gemeinde der Wert höher ist. Wir haben ja vor kurzem auch eidgenössischen Dankbuß- und Betttag gefeiert. Und das finde ich eigentlich auch eine tolle Erfindung. Das ist auch so wie ein Service. Einmal im Jahr, sogar von der Behörde befohlen, machen wir auch so eine Standortbestimmung, wo stehen wir beim Thema Danke, Betten, Umkehr. Das ist vielleicht noch so ein Anstoß. Jetzt gibt es ja in der Bibel ganz verschiedene Geschichten zum Thema Gebet, auch verschiedene Aussagen. Und ihr seht schon, ich habe eine ausgewählt, 2. Mose 17, Vers 8 bis 16. Und der Zusammenhang ist, im 2. Buch Mose wird berichtet, wie das Volk Israel, das von Gott ja besonders erwählt und geliebt ist, nachdem sie ja Zehnte ja generationenlang in der Gefangenschaft sind in Ägypten, Gott sie ja mit dem Mose als Anführer befreit hat. Sie haben Wunder erlebt, sind jetzt ausgezogen aus Ägypten. Sie sind in der Wüste am Wandern Richtung das verheißene Land. Und unterwegs machen sie ja ganz verschiedene Erfahrungen. Auch einerseits schwierige Erfahrungen, wo sie nicht mehr zu trinken haben, zu essen, aber auch wieder, wie Gott ihnen hilft und ihnen begegnet und Wunder tut. Und dann gibt's aber auch in dieser Wüste natürlich verschiedene Gefahren. So zum Beispiel auch andere Volksstämme, die ihnen das Leben schwer machen. Und da setzt der Text ein. Lesen wir doch einmal zuerst gerade 2. Mose 17, 8 bis 16. Als Amalek kam und in Rephidim den Kampf mit Israel suchte, sagte Mose zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen Amalek. Ich selbst werde mich morgen auf den Gipfel des Hügels stellen und den Gottesstab mitnehmen. Josua tat, was ihm Mose aufgetragen hatte, und kämpfte gegen Amalek, während Mose, Aaron und Hur auf den Gipfel des Hügels stiegen. Solange Mose seine Hand erhoben hielt, war Israel stärker. So oft er aber die Hand sinken ließ, war Amalek stärker. Und als dem Mose die Hände schwer wurden, holten sie einen Steinbrocken, schoben ihn unter Mose und er setzte sich darauf. Aaron und Hur stützten seine Arme, der eine rechts, der andere links, so dass seine Hände erhoben blieben, bis die Sonne unterging. Und so besiegte Josua mit scharfem Schwert Amalek und sein Heer. Danach sprach der Herr zu Mose: Halte das zur Erinnerung in einer Urkunde fest und präg es Josua ein, denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen Jahwe, mein Feldzeichen. Er sagte: Die Hand an Jahwes Feldzeichen. Krieg ist zwischen Jahwe und Amalek von Generation zu Generation. In dieser Geschichte aus der Wüstenwanderung vom Volk Israel ist ja vielen wahrscheinlich auch noch aus der Kindheit oder aus der Kinderbibel das Bild bekannt, wie der Mose auf dem Hügel oben mit erhobenen Händen offensichtlich am Betten einen Sieg errungen hat, wo aber gleichzeitig der Josua, sein Stellvertreter und Heerführer, unten im Tal effektiv mit dem Schwert gekämpft hat. Und ich habe das Bild und auch den Text gefunden, hilft uns vielleicht eben bei unserem Service machen oder Standortbestimmung zum Thema Betten. Aber vielleicht denkst du auch, ja, warum ist denn Betten so wichtig oder ist Betten überhaupt wichtig? Und ich möchte einfach kurz daran erinnern, eigentlich nehmen wir es wahrscheinlich selbstverständlich, dass man beten kann. Aber wenn man sich überlegt, dass Gott, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, das Weltall, die Erde, uns Menschen, wo also ganz anders ist als wir, dass er sich einlädt auf ein Gespräch mit mir und dir, dann muss ich sagen, ist es das erste Mal einfach ein Vorrecht. Eigentlich etwas nicht Selbstverständliches, dass ich darf mit Gott reden. Gott lädt uns ein, mit ihm eine Beziehung zu haben. Das gilt eigentlich für jeden Mensch. Egal, wenn er zu dem Gott steht. Der lebendige Gott ruft die Menschen, versucht, ins Gespräch zu kommen. Aber es gilt ganz besonders für die, die durch den Glauben an Jesus Christus, die Bibel redet davon, ein Teil der Familie geworden sind. Als Kinder von Gott dürfen wir mit unserem Vater ins Gespräch kommen und mit ihm reden. Beten ist also für die, die sich das nicht so gewöhnt sind, eigentlich einfach Gespräch mit Gott. Ist gar nicht so kompliziert. So wie unter Menschen das Gespräch drin besteht, dass ich rede, aber zwischendrin auch wieder mal höre. So ähnlich soll das Gebet mit Gott gestaltet sein. Also ein Vorrecht, das ist der eine Grund. Das andere, Beten ist meiner Meinung nach auch ganz stark ein Ausdruck, was und wie ich glaube, für die, die Christen sind. Weil Beten heisst ja mit anderen Worten, nicht ich selber mache es, nicht ich selber schaffe jetzt, nicht ich irgendwie tue für mich entscheiden, sondern ich brauche die Hilfe von Gott. Ich bin angewiesen auf seine Unterstützung. Ja, eigentlich kann ich nichts tun ohne dich. Wir können fast sagen, Beten ist der stärkste Ausdruck von Glauben und Vertrauen, weil nicht ich wurschtle, sondern ich bin Gott zur Ruhe gekommen. Ich bin ihm Ratschlag holen. Ich ihm auch sagen, wie bedürftig das ich bin, mit leeren Händen komme. Also Beten, da merken wir da schon, ist nicht einfach nur irgendeine so eine Aktion, die man halt noch macht oder muss machen, sondern ist Ausdruck zutiefst von Glauben und Vertrauen, und zwar nicht an mich selber, sondern eben an Gott. Wir können es, ich bin ein bisschen provozieren, gell, umgekehrt sagen. Wenn ich oder du als Christ kaum oder selten betet, dann glaube ich, wenn man da beim Motor bald Angst hat, dass etwas kaputt geht, nein, dann ist das mit dem Glauben auch irgendwo in Gefahr. Weil beten heisst ja eben nicht ich mache, sondern du. Ich vertraue wirklich nicht auf meine Kräfte, sondern auf dich. Also so möchte ich Gott uns eben einladen, im Gebet etwas ganz Entscheidendes zu entdecken, nicht eine Pflicht, nicht irgendein Gesetz, sondern eigentlich etwas ganz Tiefes, was mein Glauben ausmacht. Und jetzt habt ihr sicher schon gemerkt, das heisst eben, beten ist schlussendlich ein Stück auch Arbeit. Ist nicht nur einfach so ein Hobby oder eine kleine Nebensache. Und in dem Text, den wir da gelesen haben, wird ja das auch sehr deutlich. Wenn man die Erzählung von Mose anschaut, sieht man, beten ist Arbeit. Ja, man könnte sogar sagen, kämpfen. Und dass beides, was der Josua gemacht hat und was der Mose gemacht hat, engstens zusammengehört, das wird auch deutlich. Es braucht einander. Es gibt nicht das eine ohne das andere. Beten und der Alltag, also was morgen dann wieder läuft, im Schaffen, in meinem Haushalt, in meiner Schule. Und das Gebet, das ist engstens miteinander verknüpft. Wir haben hier im Vers 8 ja gelesen, dortmal ist die Herausforderung oder der Alltag gar konkret ein Angriff gewesen vom Amalek und seinem Heer. Vielleicht das Wort kurz, um was es da gegangen. Es ist ja gerade am Schluss im Vers 16 dann auch sehr deutlich, dass offensichtlich der Amalek und Gott im Krieg miteinander gestanden sind. Der Amalek ist ein Nachkomme vom Esau gewesen. Und ihr erinnert euch vielleicht Jakob und Esau, die zwei Söhne, die auch im Streit miteinander sind und das Volk Israel eigentlich aus den Nachkommen vom Jakob besteht. Der Jakob hat ja schlussendlich auch den Namen Israel bekommen. Und schon da war eine Feindschaft zwischen diesen zwei Brüdern und Amalekiter sind Nachkommen von dem Esau und diese Feindschaft zücht sich eigentlich durch im Alten Testament immer wieder. Also an mehreren Stellen, auch später wird deutlich, dass das Volk in Rebellion und Feindschaft gegen Gott gelebt hat und dann auch immer das Volk Israel attackiert hat. Darum da so harte Worte, oder? Man ist ein bisschen erstaunt. Aber es geht ganz weit zurück dort an den Anfang. Und die Amalekiter haben also die Chance gepackt, wo sie das Volk Israel schutzlos in der Wüste waren. Ihr müsst euch vorstellen, das Volk Israel ist ja nicht als Heer durch die Wüste gelaufen, sondern mit Kind und Kegel und allen Tierchen und völlig schutzlos ein Stück weit. Und jetzt hat der Amalek mit seinen Kriegern gefunden, jetzt endlich können wir zurückgehen, was ich vorher verpasst habe, und wir können sie angreifen. Das ist dort mal ihre Herausforderung gewesen. Natürlich könnte das heute ganz andere Herausforderungen sein in unserem eigenen Leben. Persönliche Herausforderungen, Kämpfe, wo wir drin stehen. Vielleicht am Arbeitsplatz, der Umgang mit gewissen Mitarbeitern, die mich herausfordern, wo nicht einfach ist. Oder ein Projekt, das in der Schule oder auch bei der Arbeit auf dich wartet oder du drin stehst und am Umsetzen bist und es ist ein bisschen ein Berg vor dir. Es kann eine Versuchung sein im Leben. Etwas, wo du merkst, da gehe ich immer wieder rein und schaffe es nicht und bin im Kampf dagegen. Das sind vielleicht unsere Herausforderungen. Oder auch ganz praktische Sachen. Es ist ja wieder Zeit, wo man eine Lehrstelle sucht für nächstes Jahr, für die Jugendlichen. Finde ich eine Lehrstelle? Wo komme ich denn an? Also all das, was dir in den Sinn kommt, wo du gerade so drin stehst, sind deine Herausforderungen, wo du diese Geschichte sozusagen kannst übertragen in deine Situation. Jetzt schaut mal an, was mir aufgefallen ist in dieser Geschichte zum Thema Beten. Das Erste, fällt ja logischerweise zuerst auf. Beten ist ein Teil von einer sinnvollen Arbeitsaufteilung. Es hat ja geheissen, wo sie gesehen haben, jetzt gibt es da eine Herausforderung, dass der eine Teil, nämlich der Josua mit seinen Kriegern, geht kämpfen ist und der Mose mit dem Aaron und dem Hur, zumindest die zwei sind dabei, auf dem Hügel oben am Betten ist. Und beides machen sie parallel oder miteinander. Und schlussendlich, wenn man die Geschichte fertig liest, ist die Frage, was ist eigentlich wichtiger gewesen von beidem? Man kann es gar nicht sagen, oder? Es ist beides genau gleich wichtig gewesen. Und das hat mir gezeigt, ist das etwas, was ich in meinem Alltag auch so mache? Oder bin ich nicht oft in der Gefahr, dass ich eigentlich wichtiger finde, dass ich jetzt eben aktiv werde, etwas tue, im Büro meine Arbeit erledigen, eigentlich meine eigene Aktivität, ist die wichtiger? Ja, beten ist schon gut, mal schnell, so. Oder vielleicht gibt es auch das Umgekehrte. Vielleicht sagt jemand, ja, das Beten ist wichtig und ich bin ein bisschen ein fauler Sack, oder? Gott macht es dann schon. Man kann auf beide Seiten runterfallen. Die Bibel, glaube ich, macht uns ganz deutlich, es ist nicht das Entweder-Oder, sondern Beten und Schaffen gehört zusammen für uns als Christen. Oder man könnte auch sagen, auch Beten ist Schaffen. Und umgekehrt, Arbeit ist nicht ungeistlich, sondern braucht es genauso. Das wird mir in dieser Geschichte deutlich. Der Mose, der ja auf den Berg geht, heisst im Text, hat einen Stab dabei. Da möchte ich etwas sagen, der Gottesstab. Es steht ja nicht ganz ausdrücklich, der Mose hätte gebetet. Es steht, er hätte eine erhobene Hände gehabt. Beides, der Gottesstab und die erhobene Hände, zeigen aber ganz deutlich, dass es letztlich darum gegangen ist, dass er gebetet hat. Der Gottesstab ist ja ein Begleiter gewesen von Mose, seit er dort mal in Ägypten am Pharao begegnet ist. Und Gott hat eigentlich, ich sage mal, mit Hilfe von dem Stab seine Gegenwart, seine Kraft an Mose wollen zeigen. Und der Stab hat auch später eine wichtige Rolle gespielt, den hat man dann aufbewahrt sogar. Und in diesem grossen Kasten, wo auch die 10 Gebote sind, hat man den Stab nachher reingetan, weil der ja, ganz besonders war. Und es heisst in der Bibel sogar, der hätte dann ab und zu sogar Blättchen bekommen und grün geworden, obwohl er ja eigentlich schon lange abgeschnitten war. Der Stab nimmt der Mose also mit. Ist ein Symbol oder ein Zeichen für Gottes Gegenwart. Also der Mose sucht auf dem Berg Gottes Gegenwart und da geht es ja im Gebet, ich richte mich an Gott. Und er tut die Hände erheben, das ist ein Ausdruck von einer Gebetshaltung, sage ich nachher gerade noch etwas dazu. Also es ist ganz klar, er betet, das ist seine Arbeit. Und auf der anderen Seite der Josua, der unten im Tal kämpft und die alltägliche Arbeit tut. Beides gehört zusammen. Ich würde sagen, das bedeutet, Gebet muss alle Arbeit begleiten. Alles tun und handeln darf ich verbinden mit Gebet. Und wir haben vorher in dem Lied, gerade das vorletzte, wo wir gesungen haben, eigentlich einen guten Text gehabt, wo das auch sagt, wir dürfen Jesus alles sagen. Es gibt nichts, was ihn nicht interessiert. Alle Themen, die du irgendwo im Herz hast oder die eben auf dich zukommen, wieder morgen im Alltag, die interessieren Gott und die darfst und sollst du im Gebet vor ihn bringen. Wenn ich das noch so anschaue, dann fällt mir noch etwas weiteres auf. Der Mose ist ja der ältere Mann von diesen zwei. Der Josua, ein Jüngerer. Er ist nachher sein Nachfolger geworden. Und ich habe mir dann so gedacht, ist das Beten eher die Aufgabe der Älteren und so das Kämpfen die Aufgabe der Jüngeren? Könnte man jetzt das aus dem Text vielleicht auch sehen? Ich würde sagen, es ist nicht, dass man es so aufteilen muss. Aber es fällt gleich noch auf, und aus praktischen Überlegungen auch von mir selber merke ich, als ich jünger war, habe ich das Gebet wahrscheinlich, und ich muss auch zugestehen, als weniger wichtig angeschaut. Und ich glaube, das ist auch gar nicht völlig falsch, weil wenn man jung ist, hat man ja mehr Energie, mehr Kraft, man mag noch, man kann die Welt verändern. Und die älter geworden sind wie ich schon und schon älter sind als ich, sagen sicher. Und je älter das man wird, desto mehr merkt man auch, was alles nicht geht und dass es weniger Kräfte sind. Und mich treibt es dazu, dafür mehr Gott zu vertrauen, mehr Zeit im Gebet eben zu verbringen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, die ganze Predigt, die ich jetzt euch da sage, die muss ich auch mir predigen. Ich bin nämlich nicht so der Held beim Beten. Und ich habe auch einen oder anderen Punkt daraus, wo ich gemerkt habe, den möchte ich mitnehmen. Also, aber die Idee, dass die Jüngeren manchmal ein bisschen weniger Zeit haben zum Beten, dafür dann sie anpacken oder helfen mit oder machen etwas, finde ich jetzt auch gar nicht völlig schlecht. Gell? Es darf ein bisschen so Ungleichgewicht sein, aber logischerweise auch die Jüngeren sind aufgerufen, um ihre Arbeit im Gebet zu begleiten. Ich finde es noch schön in so einer Kirche und Gemeinde, wo jung und alt zusammen sind, ist nämlich auch meine Beobachtung, dass ja viele logischerweise Aktivitäten eher in der Kinder-, Jugend und so weiter Arbeit ist. Wir Eltern sind ein bisschen ruhiger geworden. Aber ich weiss ja, dass es eine ganze Reihe gibt von älteren Leuten, die umso mehr sagen, ich bete für euch, Jüngere. Und das Zusammenspiel, glaube ich, ist ganz gesund und richtig. Also das ist noch so ein Gedanke daraus. Und ich gehöre jetzt auch eher schon ein bisschen zu den, sagen wir mal, mittelalterlich bis älteren, habe mir vorgenommen an dem Punkt, wenn ich auch nicht mehr so mag und nicht mehr alles verstehe, vielleicht, was die Jungen machen und nicht mehr so viel Energie habe wie die, aber beten für sie und für auch meine Sache, das kann ich umso mehr. Da braucht es ja nicht so viel Kraft und Energie. Und noch etwas Zweites. Der Mose war der Hauptverantwortliche gewesen. Der Josua da noch nicht. Er war sozusagen der Mitarbeiter gewesen, der ausführt. Und da hatte ich noch den anderen Gedanken gehabt. Könnte es sein, dass die Verantwortung haben, die Leiter sind, umso mehr auch aufgefordert sind, zu beten? Einfach als ein Gedankenanstoss für alle von euch, die irgendwo eine Verantwortung haben. Mindestens was eure Verantwortung betrifft, oder je mehr Verantwortung ihr habt, desto mehr auch das zu beachten, dass vielleicht euer Teil, euer Part, der ist, umso mehr auch die Arbeit betend zu begleiten. Das einmal so zum Ersten. Ein zweiter Gedanke. Beten hat machtvolle Auswirkung. Im Vers 11. Wird ja eindrücklich, und ich würde sagen, fast ein bisschen kindlich, einfach ganz schlicht gesagt, solange Mose seine Hände erhoben hielt, war Israel stärker. So oft er aber die Hände sinken ließ, war Amalek stärker. Da wird ja ganz klar ein Zusammenhang gemacht zwischen dem Beten und dem, was ja das Entscheidende ist, dass nämlich das Heer muss geschlagen werden und sonst kommen sie alle um. Also sozusagen im Alltagstrubel, muss man sagen, ja, warum hast du da Zeit zum Beten? Jetzt musst du doch kämpfen und machen, oder? Und entscheiden und Aktivitäten entwickeln. Aber der Text sagt klar, die zwei Sachen haben zusammengehängt. Und es ist sogar so, dass das Gebet die entscheidende Auswirkung hat in dem, was im Alltag denn da passiert oder eben auch klingt oder nicht klingt. Gebet heisst, hat also eine machtvolle Auswirkung. Und wir sehen jetzt da, dass der Mose, wenn er betet hat, ja die Hände erhoben hat. Das heisst, dass solange Mose seine Hand erhoben hielt. Ich weiss ja nicht, was ihr so macht, wenn ihr betet. Die meisten bei uns machen die Hände falten und Augen zu. Das ist so aus dem Mittelalter eine Geste, die eine gewisse Bedeutung natürlich auch hat. Demut hat das bedeutet. Augen zu, also wir sagen dem Kind, damit nicht abgelenkt wirst. Ist aber einfach auch entstanden in der Geschichte und ist eine gewisse Symbolik, wo man etwas ausdrückt. Mir ist wieder neu bewusst worden, wegen dem Thema Gebetshaltung und Gebetsgesten. Man kann sich ja manchmal ein bisschen wundern, was andere machen oder ärgern. Oder denkt, das ist jetzt komisch, der andere hebt jetzt so die Hände auf. Oder es gibt ja Leute, die manchmal abknündeln. Wobei in der Öffentlichkeit macht man das fast nicht so, sonst denkt man, was denken die anderen. Ich habe im Bibellexikon Folgendes gelesen. In der Bibel und vor allem auch im Judentum ist am meisten verbreitet die Gebetshaltung, dass man sich niederwirft auf den Boden. Und da kommt natürlich gerade noch etwas dazu. Also niederwerfen, ich zeige es jetzt euch vor, gell? Wer gemeint auf Knie gehen und dann niederwerfen, wirklich so, ich sage ganz bewusst, wie die Muslime machen. Also mit den Händen auf den Boden und mit den Stirnen so am Boden. So ist die Gebetshaltung am meisten gewesen. Und jetzt, als ich das so mir vorgestellt habe, habe ich gedacht, das machen wir glaube ich nicht. Weil der Islam und bei den Moslems, das die übliche Gebetshaltung ist. Wir sehen gerade die Bilder bei einem fünffachen Gebet. Und dann denken wir, was die machen, dürfen wir nicht machen, oder so, in dem Sinn. Ich glaube aber, wir müssen überhaupt keine Berührungsängste haben, weil es ist ja eine Geste, wo auch wir etwas ausdrücken müssen. Also ich möchte euch einfach ein bisschen herausfordern oder ermutigen, vielleicht auch mal Gebetshaltung oder Geste auszuprobieren. Und ich sage euch nachher noch, warum. Also, erstens mal die Art, ist die meist verbreitendste im Judentum. Und was drückt sie aus? Es drückt aus, wir kommen vor einen König. Wir kommen vor den Herr. Wir kommen vor dem, der alle Macht hat im Himmel und auf Erde. Das ist das, was man damit ausdrückt. Dann ist gestanden im Lexikon, was man auch kennt, ist, dass man knündelt, also nur knien, sage ich einmal. Und das ist ja für die einen, die jetzt nicht so weit runter sich bücken können, weil das kann ja auch das Problem sein, dass man das nicht mehr kann, je älter dass man wird. Eine andere Möglichkeit, knündeln. Einfach bei einem Stuhl zu oder am Bett zu mal abknündeln. Und so beten. Das ist auch, der Kniefall ist eigentlich auch eine Geste gegenüber einem Herrscher und König. Und dann, die weitere Gebetshaltung ist die, die der Mose da macht. Wobei, er macht ja dann zwei Sachen, kommen wir gerade noch. Nämlich die Hände aufheben. Stehend. Also stehend beten ist auch üblich. Und mit erhobenen Händen, das meint nicht winke, winke, sondern offen, leere Hände. Empfangen. Da bin ich. Ich habe nichts, aber du hast alles. Füll du meine Hände, gib mir deinen Rat. Das ist so Gestik. He? Stehend. Und eben bei Mose, nachher im Text heisst es ja auch noch, dass er noch abgesessen ist. Also für die, die jetzt denken, was sitzen darf man nicht? Mal, wenn man müde geworden ist, darf man auch ein bisschen sitzen. Nein, es ist der Punkt bei diesen Gesten. Ganz wichtig. Das Gebet, habe ich gesagt, hat eine Auswirkung. In Alltag und in das, was da in meinem Alltag läuft. Und ich glaube, die Gesten könnten uns ein bisschen helfen in die Welt hinein. Also das heisst, schon die Gestik, die ich mache, ist ja etwas, das plötzlich sichtbar wird, wo vielleicht sogar am Anfang ein bisschen ungewohnt ist. Aber könnte nicht das uns helfen, dass nämlich das, was wir reden, wirklich etwas zu tun hat mit dieser Welt? Weil meine Bedenken sind, dass wir oft beten, und das ist so eine abgeschlossene Welt, irgendwo zu Gott, aber der Bezug zu dem, was wir jeden Tag erleben, fehlt uns. Und vielleicht kann so eine Gebetsgeste dir auch helfen, dass es nicht nur da im Herz ist oder im Kopf, sondern dass es eben wirklich soll zeigen in die Welt hinein. Aber ihr versteht mich schon recht, gell? Es muss niemand so etwas machen, aber vielleicht ist das der Punkt heute Morgen, dass du sagst, das probiere ich mal aus. Mal schauen, was da passiert mit mir. Vielleicht tut das eben meinem Gebetsleben gut und ich merke plötzlich, jetzt verbinde ich das, was ich bete, noch stärker mit dem Alltag, mit dem Kampf dort unten beim Joshua. Wichtig ist auch noch, es ist nicht die Handlung, es ist nicht meine Geste, nicht meine Worte, nicht meine Gebetsleistung, die etwas bewirkt. Das wäre ein Missverständnis, oder? Das wäre fast wie, ich muss den Zauberstab schwingen und dann passiert etwas. Das ist nicht gemeint. Aber trotzdem helfen uns die Gesten zu verstehen, dass Gott durchs Gebet machtvoll wirken will. Es ist ein Geheimnis. Übernatürlich. Gott mit seiner Macht handelt. Und es wird so schön deutlich auch in diesem Beispiel. Manchmal denkt man, ja, lässt Gott überhaupt sich etwas sagen? Lässt er sich darauf ein? Macht er nicht sowieso, was er will? Man kann ja das ganz betonen. Gottes Macht und Souveränität und er ist nicht angewiesen auf uns. All das ist ein Teil der Wahrheit. Aber die Geschichte zeigt mir, Gott lässt sich wirklich auf unser Gebet ein. Wir sind nicht einfach Marionetten. Wir können beten oder auch nicht beten, er macht sowieso so. Nein. Gott verbindet sich mit uns. Das ist ja ein gewisses Risiko. Und wenn wir in der rechten Haltung beten und vor Gott kommen, dann bewegt sich etwas in unserer alltäglichen Welt. Jetzt tut's mal, dann ist Israel stärker. Letzter Gedanke noch da, habt ihr gesehen, bei dieser Geschichte ist es so, wenn der Mose betet hat, ist Israel stärker gewesen. Und wenn er die Hand sinken lassen hat, ist der Amalek stärker gewesen. Das heisst, das Gebet ist nicht in dem Sinn erhört worden, gerade er hat betet und dann haben sie den Sieg gehabt. Sondern es hat ein Auf- und Abgehen. Ich sage das drum, weil wir beten ja oft um eine Sache oder um ein Gelingen oder etwas, was eben vor uns liegt und denken, entweder hörst du es oder nicht. Also, und wenn es dann nicht gerade eintreten, dann denken wir, ja gut, dann nützt es nichts, dann höre ich wieder auf beten. Da haben sie mindestens einen Tag lang auf und ab erlebt. Und das hilft mir auch den nächsten Punkt besser zu verstehen. Nämlich, dass wir beim Beten oft ermüdet und dass es eben wirklich Arbeit ist. Bei Mose ist es ja deutlich geworden, die Hände sind schwer geworden. Sie haben den Steinbrocken geholt, unter den Mose geschoben, so dass er absitzen kann. Und dann haben sie beide auf der Seite, die zwei Helfer, ihn gestützt, dass der Arm da oben bleibt. Bis die Sonne untergeht. Unser Ermüden im Gebet hat oft damit zu tun, dass wir denken, wenn ich etwas bete, muss Gott sofort handeln. Es muss sich gerade morgen etwas verändern. Und wenn es nicht passiert, so geht es mir, dann gebe ich irgendwie mit der Zeit auf. Vergesse es wieder. Es ist bei uns meistens ja nicht das Problem, dass wir 2, 3, 4, 5 Stunden lang beten und die Hände oben halten wollen, den ganzen Tag und drum ermüdet. Sondern ich nehme an, die meisten von uns beten nicht so stundenlang, sondern immer wieder. für etwas. Es ist doch auch ein zeitlicher Faktor. Heute und morgen und nächste Woche. Aber die Situation hat sich noch nicht verbessert oder verändert. Und dann gehen wir auf. Auch das ist ermüdend. Jesus hat einmal in dem Zusammenhang uns ganz eine ermutigende Geschichte erzählt. Im Lukas Kapitel 18 ist es nachzulesen von einer Frau, die zu einem Richter gehen musste und ein Anliegen hatte. Und dort steht am Anfang, Lukas 18, Vers 1, ausdrücklich, dass Jesus die Geschichte erzählt, dass wir im Betten nicht nachlassen, sondern anhaltend beten. Das will Jesus bewirken. Und das ist doch super. Jesus lädt uns wirklich genau zu dem ein, lange Schnuff zu haben, nicht entmutigt zu werden, dran zu bleiben, auch wenn man müde wird. Eben müde auch im Sinn von über Wochen, Monate, manchmal jahrelang für etwas zu beten. Und das ist vielleicht der Punkt für dich heute Morgen, dass du sagst, ja, stimmt schon. Es gibt Sachen, da bin ich schon jahrelang dran, immer wieder am Bett. Aber irgendwo habe ich es jetzt langsam aufgegeben und mag eigentlich nicht mehr. Und es hat sich nicht so viel verändert. Da möchte Gott dir sagen, bleib weiter dran. Gerade wenn es auch manchmal um andere Menschen geht, die einem wichtig sind, wo man möchte, dass sich etwas verändert im Leben, braucht es lange Schnuff und lange Zeit. Bleib dran, so wie der Mose, der immer wieder die Hände hochgehebt hat und dann, natürlich ganz wichtig, auch Hilfe bekommen hat. Aber bevor wir noch das anschauen, da steht ja noch am Schluss, bis die Sonne unterging. Das war natürlich jetzt gemeint, weil sie den ganzen Tag gebetet haben. Aber ich habe noch gefunden, vielleicht möchte Gott uns auch sagen, manchmal musst du beten, bis die Sonne untergeht, jetzt im übertreiten Sinn. Das heisst, bis man nichts mehr sieht, bis es dunkel ist und du den Erfolg, oder dass es wirklich etwas so verändert, vielleicht gar nicht mehr siehst. Ich meine damit, manchmal muss man das Leben lang für etwas beten. Und man stirbt vielleicht und es hat sich noch nicht verändert. Und dann denkt man, es war alles vergeben gewesen. Warum habe ich überhaupt die Zeit gebraucht? Ich glaube, das ist nicht so. Wenn wir beten, ist Gott immer am Wirken. Und da komme ich nochmal auf das zurück. Oben, während dem Tag, ist ein Tag lang ja nicht klar gewesen, wie es ausgeht. Es ist immer auf und ab gegangen. Aber jedes Mal, wenn er nicht betet hat, sind sie am Verlieren gewesen. Ist es der Bach abgegangen. Oder man kann es so sagen, das Gebet hat stundenlang nicht bewirkt, dass sie gewinnen, sondern nur, dass sie stärker sind als die anderen. So steht es im Text, oder? Der Sieg war dann ganz am Schluss gewesen. Aber es ist ganz wichtig gewesen, dass der Tag durch das Gebet war, damit sie stärker bleiben, dass sie die Überhand haben, dass sie nicht untergehen. Und so, glaube ich, ist unser Gebet oft auch. Wir denken, wir möchten den Sieg sehen, oder am Schluss? Aber unser Gebet wirkt im Moment, dass es nicht noch schlechter ist. Dass es nicht noch mehr den Bach abgeht. Oder missgelingt. Oder ein Mensch einen völlig falschen Weg einschlägt. Das möchte ich da auch sehen. Und wenn ich sogar in meinem Leben nie das Ende wird sehen, eben bis zu unten untergeht, hat es sich trotzdem gelohnt. Und hat es eine Wirkung im Alltag hier. Der letzte Gedanke, gemeinsam beten hält länger an. Oder ist einfacher, wie man dem will sagen. Die Unterstützung durch den Aaron und den Hur sind absolut entscheidend gewesen. Man kann sich ja vorstellen, wenn die nicht gewesen wären, hätte er irgendwann Kraft nicht mehr gehabt. Und ich muss annehmen, dass dann auch der Amalek stärker gewesen wäre und sie verloren hätte in dem Krieg. Also es ist sehr deutlich, die Unterstützung durch andere, das gemeinsame Gebet, ist in dem Fall entscheidend gewesen. Ich habe mir dann überlegt, was sagt eigentlich die Bibel zu dem Thema gemeinsam beten oder Unterstützung von anderen? Weil ich merke, viele sagen, ja, beten für mich persönlich und vielleicht noch in meinem eigenen kleinen Kreis, das mache ich schon. Aber mit anderen zusammen und sogar noch in der Gemeinde und in Gruppen und laut und so, das ist ein bisschen eine Riesenhürde. Und das verstehe ich auch. Und spannend ist, die Bibel sagt ehrlich gesagt nicht an vielen Stellen etwas dazu. Aber, auch wieder in meinem Bibellexikon, und das stimmt, ich habe den Stellen nachgelesen, in sehr, sehr vielen Texten, die zum Gebet dreht ist, ist es eigentlich immer ein Gebet, das gemeinsam passiert. Sei es im Tempel oder in den irgendwelchen Gruppen, wo sie zusammen sind. Also das gemeinschaftliche Gebet hat dort mal eine grosse Rolle gespielt und es gibt eher selten private Gebete, interessanterweise. Und es zeigt mir auch nochmal, es hat doch etwas. Auch wenn wir in einer Welt leben, wo wir sehr individualistisch, oder ich allein und so, sind, würde die Bibel sagen, es liegt etwas Grosses auf dem, dass man gemeinsam betet. Eine Geschichte gibt es in der Apostelgeschichte bei den ersten Christen, nämlich im Kapitel 4, wo ihre Anführer, der Petrus, auch im Gefängnis sind, wo es ausdrücklich heisst, dass Christen zusammenkommen und zusammen beten. Das ist eine bekannte Geschichte, weil nämlich, nachdem sie dort das Gebet ist ja aufgeschrieben, betet haben, hat Gott so geantwortet, dass es gerade ein Erdbeben gegeben hat an dem Ort, wo sie gebetet haben. Und nicht nur das, sondern im Gefängnis ist ja das andere passiert, dass dort nämlich der Petrus freigekommen ist, auf übernatürliche Art und Weise, und dann sogar noch ein Psychli gemacht hat bei denen ihrer Gebetsstunde, wo sie ganz zusammengekommen sind. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Aber das Gebet von der Gemeinde dort und gemeinsam hat enorme Auswirkungen gehabt und hat eben sogar den Boden bewegt und Befreiung für den Petrus. Das hat mich auch wieder ermutigt. Ich glaube, das ist so ein Beispiel, wie es geht, um zu zeigen, das gemeinsame Gebet ist vielleicht auch eine Hürde, ist auch eine Arbeit, braucht manchmal ein bisschen Überwindung und macht auch nichts, wenn ich mit den anderen zusammen bin, wenn ich vielleicht jetzt nicht so laut bete, aber innerlich bin ich doch mit den anderen dabei. Da liegt ein besonderer Segen drauf. Aber das ist ja noch das eine, dass man miteinander betet, sagen wir in einer Gruppe oder wenn wir Gebetsabend haben, zum Beispiel. Man kann Gebetsunterstützung ja auch anders suchen, indem dass man eine Person hat, wo man zum Beispiel das Gebetsanliegen, da sind sie ja nur zu dritt gewesen, mit einem teilt. Und da möchte ich euch mal vielleicht zu dem ermutigen. Vielleicht habt ihr etwas, wo ihr sagt, das ist mir auf dem Herz, da bete ich euch wieder dafür. Aber ich habe eigentlich noch niemandem davon gesagt und ist mir etwas Persönliches oder so. Dann sucht euch doch jemanden, den ihr gut kennt. Vielleicht ist jemand in der Familie, wo es möglich ist. Oder wenn nicht, jemanden, den ihr kennt aus der Gemeinde, wo ihr könnt sagen, du, das ist etwas, wo ich Unterstützung brauche zum Beten. Könntest du mir helfen? Und ich weiss, und ich bin ganz sicher, in unserer Gemeinde hat es Leute, die das gerne machen. Und da möchte ich auch daran erinnern, nach dem Gottesdienst steht ja meistens da auf dieser Folie, möchten sie mit jemandem reden, möchten sie, dass man für sie betet, dann kann man da vorkommen. Wir haben ein ganzes Team, ein Gebetsteam, wo Männer und Frauen, jüngere, ältere, parat sind, nach dem Gottesdienst, auch wenn sie euch noch nicht kennen, einfach so eine Gebetsunterstützung zu geben. Eigentlich genau das, was der Aaron und der Hur gemacht haben. Und es geht, ihr müsst keine Angst haben, bei so einem Gebet nicht darum, dass ihr nachher 20 Treffen mit dieser Person haben müsst, sondern sie haben von mir extra die Aufgabe, einfach das, was dann heute am Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst zu anliegen ist, im Gebet mitzunehmen, dafür zu beten und in dem Sinne Unterstützung zu geben. Und wenn du sagst, ich brauche noch mehr Hilfe, dann kann man das machen. Aber grundsätzlich ist es ein einmaliges Treffen, wo man miteinander für das betet und dann kann man wieder auseinandergehen und das mitnehmen. Also da möchte ich einfach Mut machen, nutzt doch so etwas. Wir Schweizer sind da ein bisschen, haben wir ein bisschen Hemmungen. Aber da sehen wir ein Beispiel, wie wir doch alle das brauchen. Gebetsunterstützung. Vielleicht ist es bei dir auch im Hauskreis, wo man sich trifft. Ich weiss ja nicht, wie es bei euch ist. Ich finde es immer schön bei uns, wenn man austauschen kann über Anliegen, die wir dafür beten. Und wir dürfen bei uns auch persönliche Anliegen bringen. Von mir, von unseren Familienangehörigen, was uns beschäftigt. Und wenn ihr das nicht so kennt bei euch, macht doch das dort auch. Unterstützen einander im Gebet. Und dann sehen wir ganz toll, wenn man nämlich das macht, gibt es noch ein kleines Dessert drauf. Man kann nämlich nachher miteinander die Sieg feiern. So besiegte Josua mit scharfem Schwert Amalek und sein Heer. Also wenn man so Erfahrungen macht, das Beten und Schaffen miteinander Gott und sein Wirken sichtbar wird, dann hat man auch Grund, miteinander Gott zu danken. Und der Mose tut ja das dann aufschreiben und am Josua als Erinnerung geben. Er macht sogar einen Altar, tut Gott danken dafür. Auch das gehört dazu. Erfahrungen, die man gemeinsam gemacht hat, wenn man dafür betet und geschafft hat, sind nachher auch Grund, zum miteinander zu danken und zu feiern. Jetzt möchten wir zum Schluss, habe ich gedacht, das geht noch konkret machen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen, ja. Wir haben gesehen, Beten ist Teil von einer sinnvollen Arbeitsaufteilung. Nicht gegeneinander ausspielen, schaffen und beten, sondern Beten begleitet alles. Und es hat alles Platz. Beten hat eine machtvolle Auswirkung. Beten ist Arbeit und macht Mühe. Also wenn ihr denkt, ja genau, da bin ich immer daheim, dann nachher habe ich gefunden, oh, Mose ist auch nicht anders gegangen als mir. Ich bin nämlich auch so einer. Ich gebe schnell auf, zu schnell. Und dann muss ich wieder ein bisschen einen Anlauf nehmen. Aber wichtig ist, dass wir immer wieder dranbleiben und dass wir Unterstützung haben, gemeinsam beten. Das hilft einem, dran zu bleiben. Was heisst das konkret? Mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt gerade einen Moment nehmen, wo wir das praktisch machen. Und zwar jedes still für sich einen Moment, das, was dir jetzt gerade auf dem Herz ist, wo du dran denkst. Das kann sein, ich habe da ein paar Sachen aufgeschrieben, persönliche Projekte, persönliche Sorgen, persönliche Hürden, Anliegen. Vielleicht ist dir etwas jetzt immer durch den Kopf gegangen, wo du auch so ein bisschen in einem Kampf bist oder eine Herausforderung, wo wir jetzt wie betend begleiten könnten. Dann habe ich drei Sachen aufgeschrieben, die uns als Gemeinde beschäftigen. Aktuell, wir haben den Alpha-Life-Kurs, der läuft, der dran ist. Und jeden Donnerstagabend treffen sich eine Reihe von Leuten, unsere Mitarbeiter, um so Glaubensgrundfragen miteinander zu besprechen. Und auch da können wir doch dafür beten, für all die Menschen, die dabei sind, dass sie dürfen mehr lernen, was der Glaube bedeutet, dass sie Gott begegnet. Und aktuell ist auch unser Teilneubauprojekt. Alle, die dabei waren, sind letzten Donnerstag, haben am Dienstag, stimmt, genau. Freut sich mit mir, dass wir mit 69 Ja-Stimmen von 72 beschlossen haben, dass wir das möchten umsetzen und das Gebäude eben sanieren und anbauen. Und jetzt haben wir schon gehört, nächsten Mittwoch ist zum Beispiel ein Gespräch mit unserem Nachbarn Migros auf dem Bauamt wegen Grenzbaurecht und so. Und das ist zum Beispiel gerade ein konkretes Anliegen, wo wir das begleiten können, oder? Dass das ein gutes Gespräch wird und Migros Hand bietet, mit uns zusammen das zu machen. Oder das Jungschau-Lager steht vor der Türe. Wir sind mit den Senioren auch in einem Lager nächste Woche dann. Ein neues Projekt von der Login, die heisst unterdessen nicht mehr Login, sondern 180 Grad. Die einen haben das gehört. Einfach das, was ihr kennt oder euch so gerade anspringt, nehmt doch ein Anliegen jetzt mit zum Betten. Und wir machen es so, dass wir im Moment wirklich still sind. Jedes darf das vor Gott bringen, was ihm jetzt auf dem Herz ist. Und dann gibt es gerade noch ein Instrumentalstück und auch dort hat man ja dann noch ein bisschen Zeit, gerade noch weiter zu beten. Also ihr werdet nicht gerade abrupt unterbrochen. Also nutzt doch den Moment.